So ist es richtig, ja. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ich heute bei der guten Konferenz der Vorträge so viele Zuhörer habe. Das macht uns ganz stolz. Gösta kommt aus Wien. Das ist ein bisschen weiter als Gütersloh und Bielefeld. Gösta, schön, dass du da bist. Ja, wir haben angefangen zusammenzuarbeiten mit so kleinen Teilen hier. Und ich will sozusagen euch ein bisschen Hintergrund geben, bevor wir dann in die Technik eingehen, dass wir der Gösta dann erzählen, was, wie das alles zusammen funktioniert. Und bevor ich sozusagen das erklären kann, bevor wir da in die Technik gehen, will ich den Rahmen geben, warum, woher die Motivation kommt und warum wir was messen und was dahinter steckt. Das sind ein paar Aussagen, die man einfach machen muss. So, ihr seht hier oben eine Kurve. Manche schreiben darüber, dass das Angst macht. Manche schreiben drüber, wir brauchen eigentlich eine gewaltige Veränderung in unserer Gesellschaft. Das ist die CO2-Kurve in der Atmosphäre. Das sorgt dafür, dass die Wetterextreme zunehmen, dass Meeresteile überschwemmt werden und so weiter. Letzten Endes ist es der Beweis dafür, dass das Modell, was wir an Gesellschaft und Wirtschaft haben, dass das nicht zukunftsfähig ist. Und deshalb ein paar Dinge, wie das geändert werden soll und vor allen Dingen, was man machen könnte. Ich bin das 11. Jahr schon hier. Bis auf einmal, glaube ich, habe ich immer einen Vortrag gegeben. Ich grüße alle, die früher auch schon mal bei mir waren. Gibt es ein paar bekannte Gesichter. Also ich bin Vater von 4 Kindern, bin schon dreimal Großvater inzwischen. Alles Weitere findet sich im Skolin-Linux-Wiki. Lege jetzt mal los und bitte das intensiv zu lesen und aufzunehmen. Weil wer das verstanden hat, der weiß, dass er ab heute nicht mehr so leben kann, wie er bisher gelebt hat. Also 2050 ist da eine Messlatte gesetzt. Die heißt 80%, 95% zu senken. Das bedeutet, es wird kein fossile Energieträger mehr eingesetzt werden können für die Heizung, für das Auto. Die restlichen 5%, die bleiben, die wird man für unbedingt notwendige industrielle Produktion brauchen, wo man es nicht anders verwenden kann. Jetzt gucken wir mal hier zum Fenster raus. 2050, okay, wie lange hält ein Auto oder wie lange steht ein Auto heute rum? Die meiste Zeit im Jahr. Okay, also das hat keine Zukunft, alles, was ihr hier seht. Und das ist gewaltig, welche gesellschaftliche Veränderung auf uns und auf die ganze Welt zukommt. Das sind keine Scherzdaten, sondern das ist immerhin eine recht konservative Regierung, die das beschlossen hat. Und ich will sagen, wie das gehen könnte. Hier drauf sieht man das Energieflussbild der Bundesrepublik Deutschland und der Skandal ist dieser Balken nach rechts. Wenn ihr die Größen vergleicht mit dem Balken rechts, mit dem, der unten in der Mitte zu den Haushalten geht, hier. Mal den eben Zeigenstock. Okay, ihr seht das. Dann seht ihr, dass die Umwandlungsverluste größer sind als das, was alle Haushalte verbrauchen. Ist mal erst ein theoretischer Wert. Ich übersetze das, was das heißt. Bei der Stromerzeugung der Bundesrepublik in den Großkraftwerken entsteht eine Abwärmemenge, die so groß ist, mengenmäßig, dass man alle Gebäude der Bundesrepublik damit beheizen könnte. Nur um einfach, das müsst ihr einfach nochmal hinterher sprechen, weil das ist so ein großer Skandal. Es gibt noch viel zu wenig Leute, die dafür auf die Straße gehen, dass das sich ändert. Das heißt, was wir da wegschmeißen, zur Freude der Vögel und Fischen an den Kraftwerken, damit sie nicht zu kalt wird oder wie auch immer, das ist sozusagen Technik von vorgestern. Das ist nicht akzeptabel. Das nur sozusagen als kleinen Einstieg in energiepolitische Fragestellungen. Ich mache aber gleich weiter. Wie sieht es im Haushalt aus? Der größte Teil im Haushalt an Energie. Wenn man jetzt das Auto weglässt, sondern nur den Haushalt als Gebäude betrachtet, dann ist 2/3 geht für die Heizung. Nochmal 16% für Warmwasser und der Rest, auch Computer, spielen noch keine sehr große Rolle. Spielen eine Rolle, aber nicht sehr groß. Und ich mache noch einen schnellen Sprung und hoffe, dass ihr alle mitkommt. Jetzt zeige ich mal, was in der Bundesrepublik aufgewendet wird, um ein Gebäude zu erwärmen. Warum muss man ein Gebäude erwärmen? Weil es so schlecht gedämmt ist, dass die Wärme ständig von drinnen nach draußen geht. Wäre ein Haus so gebaut, dass keine Wärme von drinnen nach draußen geht, müsste man es nicht beheizen. Warum? Wie viele Leute sind wir hier? ich schätze mal 60 Leute, 60 Leute mal 100 Watt im Stillstand, also ihr habt ungefähr 100 Watt Leistung jetzt, ne? Das sind eine ganze Menge KWs, die hier laufen. Das heißt, dieser Raum wird vermutlich schon gekühlt über die Lüftungsanlage. Das heißt, die Abwärme von Geräten und Personen reicht vollkommen aus, um Gebäude zu beheizen, wenn man dennoch entsprechende Orientierung, entsprechende Fenster hat, wenn man ein Passivhaus hat. Ich habe es einfach ganz verkürzt jetzt hingeschrieben, das sind Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr. Der Neubau, das nennt man auch Bauen an der Illegalitätsgrenze, weil das ist Bauen nach Vorschrift. Das sind 80 Kilowattstunden. Das ist die neue Enne von 2013. Energieeinsparverordnung heißt das Ding, wo sich alle Architekten nachrichten müssen, aber nicht tun. Und es ist noch niemand da, der das prüft. Das heißt, in der nächsten Version soll auch die Prüfung organisiert werden. Bin gespannt, wie das dann aussieht. Also heute bei dem niedrigen Zinsniveau werden Gebäude gebaut, das sind die Bruchbuden der Zukunft. Das heißt, die werden in Zukunft nicht mehr bewohnt werden können, weil keiner das Geld hat, das für das Heizöl zu bezahlen oder für die Wärme. Das heißt, es gibt eine ganz andere Armut, als öffentlich bekannt ist. Öffentlich wird über die Strompreise diskutiert. Das ist lächerlich, die Diskussion. Eigentlich müsste man die Diskussion über die Wärmepreise führen und dann würde man feststellen, wie viele Gebäude gerade in dünn besiedelten Gegenden alleine bewohnt werden, Familie, Partner gestorben, Kinder ausgezogen, großes Haus. Und wie soll das noch warm gehalten werden? Effekt, man wärmt nur einen Raum und bekommt den Schimmel in den anderen Räumen. Aber eine andere Baustelle will ich nicht eingehen, sondern ich will ja eine Perspektive zeigen, sondern nur euch darauf aufmerksam machen, da muss was getan werden. Zur Entspannung eine Alternative. Ein kleines Passivhaus in Gütersloh gebaut und ich zeige einfach mal, wie ein Passivhaus aussieht, denn ihr werdet es nicht erkennen, weil man kann ein Passivhaus nicht erkennen. Es sieht so aus wie ein anderes, nur wenn Sie ein bisschen genauer hingucken, es hat zumindest oben auf dem Dach, ist auffällig, dass im Gegensatz zum Nachbargebäude der Schnee noch liegen geblieben ist. Das ist schon verdächtig. Ja? Da kann jeder Blinde sozusagen, oder sagen wir mal jeder, ne, der Augen hat, kann sehen oder sein Infrarotgerät hat, kann das auch messen, dass da oben was faul ist, da geht nämlich jede Menge Wärme raus und sollten wir noch mal ein bisschen Schnee geben, es ist sehr erleuchtend, wenn man dann durch die Stadt geht und sieht, da und da und da fehlt noch eine Wärmedämmung im Dach. Ansonsten, ein Passivhaus hat nach Möglichkeit zur Südseite, aber nicht unbedingt, große Fenster, weil sozusagen die Sonne ist das, die das Haus passiv erwärmt. Also ein Passivhaus ist kein Biohaus, Ökohaus oder so irgendwas. Passivhaus ist eine Berechnungsmethode, bei der, wenn man alles einträgt, also die Dämmwerte, die Fenster und so weiter, muss hinten 15 Kilowattstunden pro Jahr rauskommen, dann hat man ein Passivhaus. Kommt da mehr raus, ist es kein Passivhaus. Es ist also eine Rechenmethode und kein Produkt. Ich gehe nochmal ums Haus rum. Wenn man ganz genau gucken würde, ich gehe nochmal ein Stück zurück, wenn man genau gucken würde, würde man da oben im Giebel ein kleines Loch sehen. Das würde das vom anderen Haus unterscheiden. Das ist nämlich die Lüftungsanlage. Ein Passivhaus hat eine Lüftungsanlage mit einem sehr hohen Wirkungsgrad. Das heißt, sind die Wände so gedämmt, dass durch die Wände nichts mehr rausgeht? Sind die Fenster Passivhaus-zertifizierte Fenster, die sich unterscheiden, weil sie nämlich auch den Rahmen gedämmt haben? Dann bleibt ja als größter Verlust noch die Luft über. Wir wollen ja da drin atmen. Wenn ich aber jetzt die Fenster aufmache und sozusagen den Luftaustausch über die Fenster mache, dann geht die Wärme raus. Deshalb ist sinnvoll und richtig, eine Lüftungsanlage einzubauen, bei der die Abwärme genutzt wird, der Frischwärme zugeführt und im Passivhaus muss die mindestens 80% Wirkungsgrad haben. Dann erreicht man diese Werte. Bei uns, die hat über 90%. Das ist sehr spannend zu sehen. So, jetzt gehe ich an die Messdaten in dem Schnellritt. Ich hoffe, ihr seid mir über die Klimapolitik gefolgt. Was messe ich? Und welche Begriffe solltet ihr gerade auswendig lernen? Ich messe Temperatur, CO2 und die flüchtigen Körpergerüche. VOCs unter anderem, aber auch ein neuer Schrank und alles andere, was da so duftet, wird von diesem Stick gemessen, den ich hier draufstecken habe. Und zum Spaß sind wir gerade durch die Toilette gegangen. Ich zeige euch nachher die Ergebnisse. Für eine Lüftungsanlage ist es wichtig, dass man die Begriffe lernt, wenn man von was spricht. Außenluft, das ist die Luft, die von außen angesaugt wird. Die Zuluft ist die, die dann in die Räume verteilt wird. Die Abluft ist die, die aus den Räumen abgesaugt wird. Und die Fortluft ist die, die man fortgibt. Das heißt, die Außenluft wird angesaugt und nimmt die Wärme von der Abluft auf, wird dann zur Zuluft und geht in die Räume. Die Abluft kommt wieder raus, gibt ihre Wärme an die Zuluft ab und zur Fortluft geht es weiter. So, jetzt Messwerte vom 1.3. Oberste Kurve ist die Abluft. Das heißt, da waren offensichtlich Leute im Haus, die diesen Raum noch etwas aufgewärmt haben. Die mittlere blaue Linie ist die Zuluft und die untere lilane Linie ist die Wohnzimmertemperatur in einem Passivhaus. Ihr seht, es ist relativ langweilig. Es ist langweilig, weil es funktioniert. So, ich habe euch aber ein paar Messdaten mitgebracht, damit man in der Diskussion vielleicht noch versteht, was passiert da eigentlich. Die sind ein bisschen schwieriger zu verstehen. Wir haben auch wieder die Sofaecke mit drin. Wir haben ein EWT, einen Erdwärmetauscher. Ich glaube, ich male das mal ganz schnell auf, damit man jetzt weiß, wie das geht. Also hier ist die Luft von außen. Hier ist ein Erdwärmetauscher. Und dann geht es gekreuzt. Hier ist die Fortluft. Das ist dann die Außenluft. Und das ist die Zuluft und das ist die Abluft. Und was ihr hier sehen könnt an der Grafik, ist sozusagen die Messwerte vor und nach dem Erdwärmetauscher, denn der wurde da eingestaltet. Und dann verändern sich diese Werte. Man sieht hier, es gibt die helle Linie, ist die Außenluft vor dem Erdwärmetauscher. Und man sieht, wie die Zuluftlinie, wie die angehoben wird durch den Erdwärmetauscher. Die grüne Linie ist die Temperatur der Sohleflüssigkeit, die aus dem Garten kommt. Das heißt, wir haben einen Flächenkollektor 2x80 Meter so im Garten verlegt. Da geht eine Sohleflüssigkeit durch, dasselbe, was man in der Solaranlage auch hat. Und diese Sohleflüssigkeit wird dann in einem Wärmetauscher der Luft zugeführt, die von außen kommt, hat im Wesentlichen im Winter die Funktion, den Frostschutz zu gewährleisten. Das heißt, man nutzt den gar nicht zu diesen Temperaturen, das war nur sozusagen zum Testen, zum Vorführen, sondern man nutzt, wenn die Außentemperatur 0 Grad oder tiefer wird, dann schmeißt man die Erdwärme an. Und was besonders schön ist, wenn ihr mal nach Gütersloh kommt und rechtzeitig Bescheid sagt, bin ich vielleicht auch mal zu Hause, im Sommer, da kann man nämlich damit kühlen. Da schmeißt man das nämlich an, um die heißen Außentemperatur herunterzukühlen. Dann ist es im Passivhaus noch angenehmer als draußen. Okay, das zur Erdwärme. Nicht nur bei der Herzklappe gibt es einen Bypass, sondern auch bei der Lüftungsanlage. Es ist natürlich so, im Sommer, wenn die Temperaturen hoch sind, dann möchte man nicht, dass die Abwärme auch noch mitgenutzt wird. Dann öffnet sich eine Klappe in dem Wärmetauscher und dann geht die Luft unerwärmt von draußen nach drinnen. Sollte es aber dann doch gegen morgen um 3 etwas zu kalt werden draußen, springt diese Klappe wieder zu und heizt sozusagen das Gebäude wieder ein bisschen auf mit der Abwärme der Abluft. Und um 8 Uhr war es schon wieder so warm, dass sie schon wieder auf Bypass geschaltet hat. Die roten Kurven da oben, das sind die Warmwasserspeicherkurven. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Der größte Energieverbrauch im Passivhaus ist nämlich die Bereitstellung von Warmwasser. Wenn man das sehr geschickt macht, kann man aus dem Warmwasserbereitung sozusagen, die bei uns über Solar und einen Gasbrenner geht, kann man aus dieser, als Nebeneffekt von der Warmwasserbereitung kann man das Haus mitheizen. Diese paar Kilowatts, die man noch braucht. Das Gebäude, was ich euch vorhin gezeigt habe, im Rundgang, es wird belebt, es sind 160 Quadratmeter, 2 Erwachsene, 2 Kinder, die haben unglaublich hohe Energiekosten. Könnt ihr euch vorstellen, ist ja ein Passivhaus. Ne? Das können wir mal schätzen. Es ist immer so lehrreich, wenn man schätzt und daneben liegt. Ne? Wir wollen ja hier bei freier Software aus Fehlern lernen. Wer traut sich denn mal eine Summe zu sagen, was die wohl bezahlen im Jahr für ihre Energie? Freiwillige. Freiwillige hinter meinem Zeigefinger. Sag mal eine Summe. Was zahlt ihr denn für Energie zu Hause? Wer weiß das denn? Das ist der erste Bewusstseinsschritt, überhaupt wahrzunehmen, was gebe ich denn da aus? Okay, wir sind hier im Osten, es läuft noch nicht so gut, es ist auch früh noch immer, der Mittag fängt erst an bei den Programmierern. 400 Euro. 400 Euro für Warmwasser und Heizung im Jahr. Deshalb Passivhaus. Also auch aus Kostengründen. So, zweites Rätsel, und da kommen wir eben jetzt auch zu den kleinen Teilen. Es gibt eine Diskussion bei Passivhäusern über die Feuchtigkeit, weil sozusagen ständig gelüftet wird. Gibt es die Diskussion, ob die Häuser dann innen drin vielleicht zu trocken werden im Winter. Also habe ich das gemessen. Man sieht hier, die blaue, hellblaue Kurve zeigt die Feuchtigkeit draußen und die rote zeigt die Feuchtigkeit innen. Was meinst du, was ist denn da passiert an der roten Kurve?
Gebadet.
Nein? Was?
Gebadet vielleicht.
Gebadet? Ah, ich habe dich akustisch nicht verstanden. Nein, es ist eine Dusche. Na, hat jemand geduscht? Ja, hat geduscht. Man kann auch, ja. Guck mal auf das Datum oben. Da steht Samstag. Ne? Also hat jemand ziemlich spät geduscht. Man kann natürlich an der Breite auch gucken, wie lange der geduscht hat und so, wenn man jetzt da wirklich an Daten interessiert ist. Okay, man kann das dann auch umrechnen, integral bilden, das machen wir alles nicht, sondern ich wollte euch nur zeigen, dass das funktioniert. Und zwar das funktioniert, was ich mit Hilfe der Wiener Entwickler eingebaut habe. Ich habe nämlich diese Teile mit entsprechenden Sensoren in die Lüftungsrohre eingebaut. Das heißt, in den Lüftungsrohren sitzen so Teile drin, die fühlen die ganze Zeit, hier unten sieht man es, die Temperatur und die Feuchtigkeit und schicken das auf Befehl von außen per WLAN raus und damit schreibe ich dann diese Grafiken. Das heißt, ich kann genau sehen, wie sich die Lüftung verhält, wie die Feuchtigkeit sich verhält und so weiter und kann das jetzt auch nachweisen, wie das funktioniert. Ja, und der zweite Stick, den ich verwende, das ist der hier. Man sieht ihn jetzt nicht, aber ich wollte euch nachher die Messdaten, das ist der, mit dem wir gerade durch die Toilette gegangen sind, ja, mit dem Laptop. Der hier, das ist, da ist eine dreifarbige LED drauf, rot, gelb und grün. Und mal schauen, wie aufgeregt ich bin tatsächlich. Ne? Ich stoße also jetzt viel mehr CO2 aus als ihr. So ein Atemzug ist ein 400-faches von CO2. Das ist auch vielen nicht bekannt, dass man da doch ordentlich was ausrechnet. Und das schreibt ihr jetzt auch mit. Die Software gibt es inzwischen auch für Linux. Wer sich dafür interessiert, kann sich bei mir melden. Den Stick, den gab es lange bei Konrad, jetzt nicht mehr. Jetzt hat eine Fensterfirma den Trick sozusagen entdeckt. Die verkaufen das als Werbegag, damit man sieht, wenn die Luft zu Hause schlecht ist. Ich kann es euch nur empfehlen, das zu messen, aber ihr werdet sehr überrascht sein, was ihr so täglich einatmet in euren Buden. Und man kann halt dann ein Signal kriegen, weil man das ja nicht riecht. Na, CO2 riecht man gut, wenn einer schwitzt. Soll unter Programmieren auch vorkommen, ne? Ist ja irgendwie was Männliches, dann reagiert das auch und wenn jemand mal was gegessen hat, wo Luft entsteht, dann kann ich euch sagen, der merkt das schneller, als ihr das riechen könnt. Ja? Und dann gibt es solche Peaks, hier ist es jetzt nicht der Fall, sondern hier sind es echte gemessene Daten in einem Passivhaus, Mehrfamilienhaus, in dem ich wohne. Meine Frau ist die Architektin, ich grüße die jetzt auch, die hört, glaube ich, mit. Und hier sieht man eine Spitze, um 10 Uhr wurde da richtig schön was zubereitet. Wir kochen nämlich auch mit Gas. Und das ist sozusagen die Abgasspitze durch das Gaskochen. Und dann am Nachmittag sieht man, dass doch noch einige Freunde da waren. Das sind dann die CO2-Werte durch die Atmung. Und zum Vergleich unten die rote Kurve, das sind die Umweltmessdaten, die ich auch erfasse in der Zuluft. Das heißt, hier oben der braune Wert sind die Abluft-CO2-Werte und der rote ist natürlich die Zuluft, denn wenn der Nachbar ein Lagerfeuer macht oder seinen Grill anschmeißt und die Fahne davon bei uns an der Lüftungsanlage vorbeikommt, dann kann ich das auch nachweisen. Wir sind schon auf der Spur, es gab so ein paar Freunde, die das auch machen, da war immer samstags abends um 6 ein Spitzenwert. Es gibt da so einen Industriebetrieb in der Nähe. Mehr will ich erstmal nicht andeuten. Jedenfalls messen kann Spaß machen. Ja, welche Werkzeuge benutze ich? Ganz wichtig, Sven Guckes ist ja hier. Ja? deswegen für dich habe ich Wim, Screen und Mutt aufgeschrieben. Knublot habe ich mich alleine reingewühlt, der Besch auch. C ist Jan Benedikt. Jan Benedikt hat sozusagen das neu geschrieben, den Code für diesen CO2-Messfühler. Den kann man jetzt auch, da kann man ganz viele jetzt anschließen. Linux erkennt die und ordnet die auch zu. Ganz toll. Ja, mit Crontab sage ich alle 5 Minuten, hol das Ding. Linux Contiki ist schon eine Einführung an diesen netten Mann aus Wien mit Firefox. Im Browser kann man Daten auslesen. Ich danke euch erstmal. Das war mein Beitrag zur Diskussion. Hier und am Stand unten stehe ich euch gerne zur Verfügung. Ich habe für alle, die sich da mehr interessieren, noch was mitgebracht. Das ist für mich. Also ich weiß nicht, ob sie reichen für euch, aber wir brauchen unbedingt noch Mitglieder in diesem Verein Freie Software und Bildung. Ich bin da im Vorstand. Ich muss das. Ist ja klar, ne? Dass ich... Da freie Software und Bildung viel mit Lehrern zu tun hat, ist das ein Rotstift. Und wenn ihr wollt, könnt ihr Mitglied werden und unterstützen. Wir machen da solche Experimente mit freier Software, wie zum Beispiel auch die Messdaten. Ich habe ihr auch die Quellen angegeben, die Quellen, wo ich die Daten hier habe. Wenn noch mal jemand von euch recherchieren will, die Folien werden ja veröffentlicht. So, und jetzt leite ich über zu unserem lieben Gast aus Wien. Gösthard, du kriegst jetzt erstmal hier. So, hier.
Bist du jetzt bewacht? Jo. Piep. So, piep. Gut. Kann auch pingen. Okay. Ja. Danke Kurt für die einführenden Worte in die Materie. Ich werde mich bemühen, langsam zu sprechen, um die Barrieren der gemeinsamen Sprache nicht allzu sehr auszureizen. Ja, Kurt hat jetzt sehr, sehr eindrucksvoll schon gezeigt, wofür Haustechnik gut sein kann und wo man das im modernen Wohnbau einsetzt. Ich werde jetzt ein bisschen darüber sprechen, wie man Haustechnik mit freien Standards, offenen Standards implementieren kann. Was ich vorstelle, ist das Projekt Smart Sara. Das ist eine Haussteuerungsimplementierung mit freier Software und Open Hardware. Das Ganze bewegt sich auch sehr scharf an dem Bereich Internet of Things, mit dem in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht sogar schon Jahren eigentlich immer wieder Schlagzeilen gemacht werden. Wir haben jetzt gesehen, es gibt Messdaten aus verschiedenen Quellen, aus Lüftungsrohren heraus, eventuell dann von Heizungsanlagen, vom Garten, aus Klimasensordaten. Diese Sensoren wollen ja irgendwie miteinander kommunizieren und das macht man heutzutage zweckmäßigerweise über Funk, wenn man nicht überall Strippen ziehen möchte. Das heißt, wir sehen auf der linken Seite gibt es ein Sensornetz, das ist jetzt einmal relativ dünn besiedelt mit genau einer intelligenten Energiesparlampe, wie intelligent Energiesparlampen sind, möchte ich jetzt hier nicht kommentieren. Ich habe kein eindrucksvolles Bild für eine LED-Lampe gefunden. Dann haben wir natürlich irgendwie Steuerungssysteme, hoffentlich eine Firewall vor dem Router und dann das große weite Netz, wo ich dann über eventuell, wenn ich das möchte, aus der Ferne über verschiedene Wege zugreifen kann. Solche Szenarien, solche Schaubilder gibt es in Massen von großen Herstellern, nicht zuletzt auch ein Hersteller aus meiner Heimatstadt bietet so Funksteckdosen an, die ich steuern kann über meine Android- oder iOS-App. Und in jeder Funksteckdose ist ein GSM-Modul und ich steuere das über seine Cloud. Wenn man das will, bitte. Sicherheit, Privatsphäre ist ja auch heute und gestern Leitthema hier. Kann man dann noch dazu zu sprechen. Was man hier auf dem Bild sieht, ist ein sehr, 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 sehr früher Prototyp unserer Referenzimplementierung. Der kann alles, was man im Prinzip in einem Haus oder in einem automatisierten System machen möchte. Was brauche ich? Ich brauche Sensoren. Wir haben schon gehört, wir wollen Luftfeuchtigkeit, wir wollen Temperaturen messen. Wenn ich einen Heizkessel habe, möchte ich vielleicht sehen, ob der leckt, ob der Öltank irgendwas verliert, was er nicht verlieren soll. Ich möchte vielleicht mit Aktuatoren meine Rollläden steuern. Ich möchte meine Lichter ein- und ausschalten. Ich möchte vielleicht Ventilatoren ein- und ausschalten, Bypassklappen in der Heizungsanlage steuern. Wichtig ist dann natürlich auch ein zentrales Steuerungsgerät. Das ist auch eine ganz wichtige Komponente, denn die besten Sensoren und Aktuatoren helfen wenig, wenn ihnen niemand sagt, was sie tun sollen. Und last but of course not least muss ich mich um die Sicherheit Gedanken machen. Als ich letzte Woche zur CeBIT geflogen bin, habe ich so eine nette Vision gehabt, immer so eine reißbrettartige Vorgartensiedlung irgendwo drüber geglitten. Keine Ahnung, wo das war, ich bin zu schlecht in deutscher Geografie. Aber die war so schön orthogonal, da habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich nett, wenn die da alle irgendein KNX-System oder sowas haben, das man kapern kann und dann spielt man den Vorgarten mit den Lichtern Conway's Game of Life. Das sollte nicht passieren. Wir wollen also ein System haben, wo wir Knoten ansprechen und steuern können. Und das Ganze sollte noch möglichst einheitlich funktionieren. Den ersten Satz hier, the protocol wars are over, habe ich bei einem TCP/IP-Buch aus den frühen 90ern ausgeborgt von Craig Hunt. Er hat dann gemeint eben, they are over, IP has won, geht der Satz weiter. Ich stelle hier die Frage, ist das wirklich so? In Haussteuerungssystemen haben wir es zu tun mit Standards wie Zigbee, Z-Wave, FS20, Sixt-LoWPAN. Es gibt Konsortien wie Digitalstrom, N-Ocean und viele andere, die ihre Applikationen anbieten. Am Application Layer habe ich dann KNX, Instabus, Modbus, Lonworks, OPC. Das O steht zwar hier auch für Open, aber das ist eine andere Openness, als wir sie gewohnt sind. Summa summarum bietet fast jeder Hersteller sein eigenes, allumfassendes, aber leider proprietäres und geschlossenes Protokoll an. Die Standards können miteinander nicht interoperieren. Es gibt einen ISO-Standard zur Haussteuerung. Wer den implementiert, nach den Regeln des Buches, ist schlicht und einfach verpflichtet, alle bestehenden Industriestandards zu implementieren. Das Schöne an Standards ist, dass es so viele von ihnen gibt. Und dann haben wir hier noch einen Tippfehler an der Folie und diese nicht, soll das heißen, veröffentlichten proprietären Sicherheitsfeatures in diversen Steuerungsanlagen. Und wenn dann Player wie Google und ähnliche Haussteuerungssystemhersteller kaufen, dann kann ich mir schon vorstellen, wohin die Reise geht. Daher hat sich vor etwas über einem Jahr der Verein Open Source Domotics Group gebildet und unser Ziel ist es, eine Referenzimplementierung eines Haussteuerungssystems komplett auf offener Hardware und offener Software zu erreichen. Das heißt, wir wollen vom User-Interface bis runter zur Platine alles offenlegen und alles darstellen, wie man das implementieren kann. Und jeder kann unsere Referenzdesigns auf GitHub herunterladen, kann in unserem Wiki unsere Ideen mitverfolgen und auch beitragen. Jeder setzt gerne mit eigenen Ideen. Wir verwenden Open Source Software in der Firmware, wir verwenden Open Hardware für die Knoten und wir verwenden Standard etablierte Lösungen auf dem Application Layer. Diese Folge springe ich ganz kurz durch, wir können sie gerne unten am Stand, wenn man hereingekommen ist, denn wir sind der mit dem kleinen Holzhaus und den bunten Tätstreifen, wir sind relativ weit beim Eingang vorne, das zu finden, kann man dann gerne vertiefen. Am Physical Layer sprechen wir ein 2,4 GHz Funkprotokoll, das offen ist. Darüber läuft dann Sixt-LoWPAN, also IPv6. Das heißt, unsere Knoten sind im IP-Netz erreichbar. Man kann jeden einzelnen Knoten pingen. Am Transport Layer kommt UDP zum Einsatz, weil es einen geringen Overhead hat. Mit CoAP haben wir einen RESTful Service. Darauf komme ich noch im Detail ein. LinKNX, OpenHAB sind dann Steuerungssysteme, die auch mit KNX Web zum Beispiel ein ansprechendes GUI bieten. Das heißt, dass auf allen Layern gibt es hier Lösungen. Ich habe noch Zeitreserven, muss ich mich nicht eilen. Das Interessante jetzt eben an dem Protokoll Sixt-LoWPAN ist, dass es ein IPv6, eine IPv6-Implementierung für Low-Power Wireless Networks ist. Das heißt, was ist ein Personal Area Network? Kennt vielleicht jeder vom Smartphone, wenn man Bluetooth am Handy hat. Das ist ein Personal Area Network. Das ist ein Netzwerk, das ein paar Meter Reichweite hat. Die Funkmodule, die wir eben einsetzen, die da so in der Art aussehen, das ist also dieser Teil ist das Funkmodul, die haben auf freiem Feld mit guten Antennen eine Reichweite von 100 Metern. In Gebäuden kommt man in der Regel in den nächsten bzw. übernächsten Raum. Aber Sie können sich über Hop, also über mehrere Hops in ein Mesh-Routing-Netzwerk organisieren, das zeige ich dann noch gleich her. Das heißt, man muss nicht wirklich, man ist nicht auf so kurze Distanzen beschränkt. Für all jene, die Zigbee schon kennen und ein bisschen einen Hintergrund haben, was da für Konsortien dahinter stehen, also die Zigbee-Allianz hat einen so einen Funkstandard auf der gleichen Hardware spezifiziert, sind dann irgendwann mit ihrem Routing-Design an Grenzen gestoßen und haben gesagt, das machen wir jetzt nochmal und klüger, haben Zigbee 2.0 gebrandet und im Endeffekt das 6LoWPAN-Protokoll geschaffen und das aber glücklicherweise tatsächlich auf einem IEEE bzw. auch IETF Draft veröffentlicht. Das Ganze funktioniert drahtlos, habe ich schon gesagt, oder über Industrial Powerline. Das heißt, ich kann also tatsächlich installierte, bereits vorhandene Stromleitungen verwenden, um diese Daten Huckepack da drauf zu setzen. Auch Stromzähler sind in dem Fall keine Barriere, weil wir hier in Datenraten von Kilobit sprechen. Und die gehen auch über diese galvanischen Trennungen der alten konventionellen Stromzähler drüber. Ein Grund mehr, sich über Sicherheit und Authentifizierung Gedanken zu machen. Der Standard an sich erlaubt eben Ad-Hoc-Netze, Header-Compression, weil wir relativ energiesparend oder sehr energiesparend eigentlich funken möchten. Viele dieser Knoten werden wahrscheinlich batteriebetrieben sein oder werden über Solarzellen ihre Energie aus der Umgebung harvesten. Es gibt auch schon Konzepte für Lichtschalter, wo ich aus dem Schaltimpuls, aus dem Drücken des Tasters, genug Energie herausholen kann, um bis zu 6 Funkpakete ins Netz hineinzuschicken. Und was für mich persönlich ein sehr schönes Feature an der ganzen Sache ist, ist die End-to-End-Kommunikation, da es IPv6 ist, und die End-to-End-Verschlüsselung, da in IPv6 IPsec implementiert als Standard ist. Als Applikationsprotokoll, wir müssen ja irgendwie jetzt über dieses Transportnetz auch Steuerkommandos schicken. Als Applikationsprotokoll haben wir da CoAP gewählt, das ist das Constraint Application Protocol. Ist ein RESTful Service. RESTful Services kennt nahezu jeder, der schon mal einen Webbrowser bedient hat. Das bekannteste RESTful Service ist HTTP. Wir verwenden da in der Regel die Methoden GET und PUT. Es gibt auch noch PASTE und DELETE im RESTful Standard. Mit GET kann ich Daten lesen, mit PUT kann ich Daten schreiben. Das ist alles, was ich für Sensoren und Aktuatoren brauche. Und über UDP funktioniert das Ganze deshalb, weil es einfach um einen Faktor 3 weniger Pakete braucht, um eine Verbindung aufzubauen. Und das im Funk natürlich sehr interessant ist. Die einzelnen Eigenschaften auf den Knoten werden dann über URIs angesprochen. Sieht man so hier so einen Standard-URI, der schaut dann, hat dann vorne eben nicht HTTP stehen, sondern CoAP. Dann habe ich einen Fully Qualified Domain Name oder Host Name. Das ist sehr hilfreich, weil wir sprechen IPv6 und IPv6-Adressen, wer sie schon mal gesehen haben, sind etwas länger und etwas schwerer zu merken als die alten. Also wer sowas selbst implementiert, sollte sich relativ bald Gedanken machen über sein eigenes DNS. Und hinten dran habe ich dann nach der Portangabe einen URI, zum Beispiel eben Sensors Button, da könnte ich jetzt den Zustand eines Tasters auslesen, ist der gedrückt oder nicht. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, Ressourcen zu observen. Das heißt, ich kann einem Knoten sagen, du lieber Knoten, bist jetzt ein Temperaturknoten oder ein kombinierter Temperatur-Feuchtefühler, wie es der Kurt in seinen Heizungsrohren drinnen hat. Du Knoten, sag mir jetzt deine Temperatur und dann sagst du mir deine Temperatur erst wieder, wenn sie sich um mehr als 5% in die eine oder andere Richtung ändert und alle 12 Stunden schickst du mir halt nochmal eine Info, dass du noch lebst. Dann kann der Knoten in den Tiefschlafmodus gehen, wacht periodisch nur bei dem Teil auf, der den Fühler ausliest. Der Funk bleibt aber nahezu ausgeschaltet, nur auf Empfang. Und immer wenn sich was ändert, schickt er. Also da kann man auch mal sehr viel Strom sparen. Das ist insofern interessant, als wir so einen Knoten mit zwei AAA-Zellen etwa ein Jahr lang autonom betreiben können. Weil das klingt jetzt nicht besonders erschreckend, aber wenn man sich anschaut in einem Einfamilienhaus, kommt man so mit einer vollständigen, oder was ist eine vollständige Ausprägung, aber mit einer durchschnittlichen Ausprägung von Knoten auf 120 Knoten. Und das ist jetzt, abgesehen von einer sehr hohen nautischen Geschwindigkeit, eine Zahl, wo ich dann sagen muss, ich muss alle 3 Tage irgendwo an einem Knoten Akkus wechseln. Das ist einfach lästig. Das heißt, entweder Energie sparen oder Energy Harvesting, das Ziel. Ja, das Protokoll hat eine geringe Nachrichtengröße. Das ist alles wieder, geht immer um das Thema, je mehr Informationen ich senden muss, desto mehr Strom verbrauche ich. Und ganz wesentlich, auch dieses Protokoll unterstützt Encryption und Authentication. Ich kann also meine Informationen vor dem Mitlesen schützen oder wenn es um unverfängliche Daten geht, wie die Außentemperatur auf der Terrasse, dann reicht das, wenn ich die authentifiziert schicke, dass mir nicht der Nachbar seine Werte schickt oder sonst jemand Schabernack treibt. Das muss ich ja nicht unbedingt verschlüsseln. Ja, über das Routing habe ich schon gesprochen. Also die Knoten ziehen ein Meshnetz auf. Das ist hier in der Abbildung symbolisiert. Das sind Knoten zu sehen, die haben in ihrer Reichweite durch die Wolken symbolisiert. Sehen Sie den einen Router, den anderen aber nicht. können sich aber dann eben über Überbrückungen helfen. Somit kann ein Knoten von Hop zu Hop dann irgendwo auf den Router und auf das eigentliche LAN in meinem Haus den Weg finden. Dadurch werden die Reichweiten erweitert und es ist auch möglich, mehrere Basisstationen zu haben. Einerseits zur Ausfallsicherheit und andererseits eben, um die Routen zu optimieren, wenn ich große Gebäude habe. Zum Beispiel im Altbau ist es so, dass diese 2,4 GHz, die gehen zwar durch Zwischengeschoss Stahlbetondecken, geht das Signal ganz gut durch, überraschenderweise. Bei Holzdecken mit Schlackgeschüttung drüber ist es aber finster. Da müsste man zum Beispiel in jedem Geschoss sich um einen Router kümmern. Wenn ich mich um mehrere Router in meinem Haus kümmern muss, dann möchte ich mich aber nicht darum kümmern, dass die miteinander sprechen und sich die Knoten finden. Deswegen hätte ich gerne dynamisches Routing. Das haben wir durch ein sehr kompaktes Protokoll, das RIP-NG-Protokoll, Nachfolger von RIP-V2, wer das aus IPv4 kennt, implementiert, wo man eben auch mit wenig Overhead die Kommunikation ermöglichen kann. Und wer es möchte, kann eben weltweit, global, eindeutig unter seiner IPv6-Adresse jeden Knoten ansprechen. Über das RPL-Protokoll spreche ich jetzt nur ganz überblicksmäßig, können wir gerne am Stand vertiefen. Also das ist das Routing-Protokoll, das in diesem Netzwerk, in diesem Meshnet aktiv ist. Es ist für geringen Stromverbrauch optimiert und kann mit hohen Verlustraten leben. Denn wir haben es hier am Stand gesehen, es dürfte irgendwo möglicherweise hier im oberen Stock eine Mikrowelle geben in dem Catering-Bereich oder so, die dieses 2,4 Gigahertz Band ganz gut mit Signal sättigt. Wir senden weit unter, also wir senden im unteren Milliwatt-Bereich und selbst wenn die Mikrowelle nur mit einem Watt da hinaus leckt, überbrüllt sie unsere Signale und deswegen haben wir da manchmal bei unserem LED-Streifen, die wir da zu Demonstrationszwecken aufgehängt haben, Verbindungsprobleme. Das ist ein bisschen ein kleinerer Nachteil, aber das zeigt eben ganz schön, dass die Verlustraten wesentlich höher sind als im gewöhnlichen Netzwerk. Man darf im Haus natürlich eine Mikrowelle betreiben, aber man sollte sich dann halt überlegen, also das muss man sich halt dann genau überlegen, wie man die Knoten dann rundherum positioniert. Und die Mikrowelle im Haus rennt ja nicht 24x7. Anders als auf einer Veranstaltung, wo jetzt also ständig irgendwie warme Brötchen oder sonst was gewünscht werden. Also im Extremfall hätte ich dann eventuell mal blinde Flecken in meiner Steuerung in einem gewissen Bereich, wenn sie wirklich so arg ausstrahlen sollte. Aber das glaube ich, im Privatbereich sind die auch nicht so heftig genutzt, dass die Scharniere locker sind und dass irgendwo sich Spalten ergeben. Normalerweise dürften die ja kaum Leistung verlieren. WLAN-Router stören nicht, weil das 802.15.4-Band liegt knapp oberhalb der obersten WLAN-Frequenzen. Und die sind auch, also solange sie den Herstellernormen entsprechen und sich da mit den Antennen und der Funkleistung brav verhalten, dann reicht die Bandlücke zwischen den beiden Signalbändern, um das sauber zu halten. Und das Problem, das FS20 mit dem LTE-Funkstandard gehabt hat, das basiert daher, da sind wir im 868er Frequenzband, also 868 MHz, wo 6LoWPAN auch spezifiziert ist. Da ist das Problem, dass die LTE-Geräte zwar theoretisch vom Signal, also vom Frequenzabstand weit genug weg wären, allerdings ein Mobiltelefon, das keinen Sendemasten findet, bläst mit voller Sendeleistung sein Signal hinaus und dann geht das über die Flanken so weit hinaus. Funkamateure, die hier eventuell anwesend sind, werden das kennen, dass man da so einfach taub ist links und rechts davon. Das hat FS20 eben ziemlich böse erwischt, das Problem. So, und jetzt kommen wir im Prinzip wieder zurück zu diesem gesamten Bild. Das kennen wir ja von vorhin. Wir sprechen also innerhalb dieser Wolke mit diesem 6LoWPAN IPv6-Netz. Zu unserem Steuerungsserver CoAP habe ich schon gesprochen, also dieses RESTful-Protokoll. Hier sieht man dann vielleicht auch, warum die Firewall in diesem Zusammenhang sehr wichtig ist, denn wenn ich intern und extern IPv6 spreche, dann habe ich theoretisch globales, eindeutiges Routing. Ich könnte also von jedem mobilen Device jederzeit auf meine Knoten zugreifen. Das muss auf jeden Fall reguliert und kontrolliert werden. Und man muss sich auch im Privatbereich beginnen, über Security Policies Gedanken zu machen. Wir als Forschungsverein, der wir dieses Projekt Smart Sarah vorantreiben, geben hier eben Empfehlungen aus und wir versuchen da auf den verschiedenen Ebenen eben die passenden Möglichkeiten zu finden, wo wir zum Beispiel am Application Layer, also auf CoAP, verwenden wir das TinyDTLS-Protokoll, das heißt, was man von HTTPS kennt, das SSL, die SSL-Verschlüsselung von Ende zu Ende, geht hier auch über CoAP, über UDP, auch, ist eben auch SSL-Verschlüsselung. Ein offener, gut dokumentierter Standard, wo es dann auch, falls es wieder mal irgendwo Lücken zu finden gibt, auch schnell diese Lücken geschlossen werden. Im Vergleich zu den Standards, die Industrie so hervorbringt, wenn die dann mal zigtausende oder hunderttausende Komponenten verteilt hat am Markt, dann sind die relativ wenig gewillt, offen über ihre Schwachstellen zu sprechen. Und dann könnte man vielleicht doch mal irgendwann in Siedlungen Conway's Game of Life sehen. Ja, damit möchte ich gerne überleiten und die restliche Zeit für Fragen, Antworten, Diskussionen, Anregungen nutzen. Bitte schön. Der Bezug von diesen Komponenten. Wir bauen derzeit Development Kits und Kleinserien und vertreiben die über einen Webshop, aber wirklich nur in Kleinserien leider. Bei uns unten am Stand gibt es Datenblätter und auch ein URL zu dem Webshop. Hätte ich hier auf eine Folie packen können, werde ich das nächste Mal machen, danke. Ja, also der Stand ist ganz im Eingang vorne bei dem kleinen Holzhaus. Also, bitte. Ja, also PoE, die Funknoten mit Strom zu versorgen aus anderen Quellen, ist jetzt bei. Oder habe ich das missverstanden, die Frage?
Anstatt der Funklösung einfach eine verkabelte Lösung.
Ja.
Automotive Internet Physical Layer Chip, der.
Ja, ja. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Also die Frage war, statt Funk drahtgebundene Kommunikation zu nutzen. Der 6LoWPAN-Standard ist auch für. War auf der Folie auch zu sehen, über Industrial Power Line spezifiziert. Das heißt, ich kann, so wie man das vom LAN schon kennt, ich kann parasitär meine Daten auf das Stromnetz aufmodulieren. Da gibt es einen eigenen Transponder dafür. Den kann man ganz nahtlos in unsere Lösung integrieren. Die Knoten bekommen dann eine IPv6-Adresse und sind erreichbar und das Ganze funktioniert transparent für das Steuerungssystem. Ja, ist möglich. Die Transceiver sind aber verhältnismäßig teuer. Deswegen haben wir das nur in ganz geringem Ausmaß jetzt mal getestet als Proof of Concept, gehen aber im Moment noch nicht in die Breite damit. Da war, glaube ich, noch eine Frage, oder? Bitte?
Genau, das sind auch ganz normale Stromkabel. Also nicht Stromleitung, wo Strom fließt, sondern es einfach Kabel verlegt, um die ganzen Verschlüsselungstechnik und Ähnliches zu ersparen.
Also, dass man über Klingeldrähte zum Beispiel die Signale transportiert, das kann man natürlich auch machen, ja?
Ist das mal getestet oder vielleicht?
Nein, haben wir noch nicht ausprobiert. Es ist aber so, also der Verein, der das Projekt eben trägt, konstituiert sich aus einigen Experten in verschiedenen Gebieten. Unser Technik-Mastermind in der Hinsicht arbeitet für eine Schließsystemfirma, die sehr viel auch mit serieller Kommunikation, RS4, whatever, schon Erfahrungen haben und der sagt, also das ist grundsätzlich von der Topologie her durchaus möglich, das über so Niederspannungsbussysteme zu machen, auch über größere Distanzen. Mit RS-232 habe ich einerseits ziemlich hohe Spannungspegel, die kleinen Kerlchen da laufen mit 3,3 Volt und laufen runter bis 1,9 Volt, deswegen kann man sie mit zwei Zellen betreiben und diese seriellen Signale sind ja alle wesentlich höher in den Spannungsleveln, da müsste man wieder Umsetzer machen und so weiter, wird aufwendig, aber grundsätzlich ist es natürlich möglich, ja.
Die Temperaturdaten erfasse ich mit Digitemp, habe ich vergessen aufzuschreiben, das ist eine Zweidrahtlösung, ein paar Dioden, ein bisschen Kleinmaterial auf der RS-232 Schnittstelle reicht vollkommen aus, das selber zusammenzulöten und ich habe an einem, also die Fühler im ganzen Haus verteilt, also Temperaturdaten, weil beim Bauen hatte ich sehr viel Ethernet-Anschlüsse vorgesehen, von der habe ich jede Menge Kabelleitungen zur Verfügung, wo jetzt einfach der kleine Sensor auf dem Patchfeld steckt und mir diese Sofa-Ecke, das ist auch, das Kabel brauche ich gar nicht so viel. Da kann man schöne Sachen mitmachen, wenn man das dann beim Bauen schon mit. Also davon gibt es mehr als genug bei mir im Haus, von daher. Nur in die Lüftungsleitung selber war ich halt glücklich, eine Lösung zu finden, wo die Sensoren direkt in den Lüftungsrohren drin liegen und sich von da drin dann melden. Also diese hier im Internet, da findet man die Bauanleitung auch und die Sensoren, die kosten irgendwie 3 Euro, das sind Zweidrahtsensoren. Die sind selber schon kalibriert, also das funktioniert quasi auf Anhieb. Man kann da viel Spaß haben, also mit den Temperaturen.
Da war noch eine Wortmeldung. Ja. Naja, ja. Ja, also die Frage war, es gibt, wir haben schon sehr viel über Sensordaten gesprochen, aber wenig über Aktuatoren und über, vor allem über die Logik, die das miteinander verbindet. Auf der Folie, die ich recht flott übersprungen habe, sieht man hier im Layer 6, im Presentation Layer, gibt es mit Linkinix und OpenHAB genau dafür, zwei bereits gute Implementierungen von solchen Systemen, wo ich hier auf einer abstrakten Ebene meine Knoten und deren Interaktion definieren kann. Das geht zum einen über XML-Files, zum anderen gibt es webbasierte Editoren dafür, wo man diese Verlinkungen schaffen kann. Also es gibt bei uns in dem Smart Sara-Projekt Leute, die komplett eine Heizungssteuerung von Pelletshersteller und eine Solarthermieanlage von einem anderen Hersteller miteinander verbunden haben, dadurch, dass sie einfach die beiden Steuerungen lahmgelegt haben und mit unseren Sensor- und Aktorknoten das Ganze übernommen haben, eben dann über so eine Middleware.
Das ist eigentlich auch eine spannende Aufgabe drin, da ja viele Hardware-Komponenten, soll ja das Solar sein, auch alles unterstützt werden, dann muss die Applikation.
Ja, also die Aufgabe eben, diese vielen unterschiedlichen Hardware-Komponenten zu unterstützen in dem Projekt, das ist der Ansatz, den wir da eben gehen, dass wir sagen, wir schlagen die Referenzimplementierung vor und in der Hoffnung, hope is not a strategy, aber in der Hoffnung, dass eben auch Hersteller das Ganze finden und wir kommunizieren ja auch mit ihnen, das als einen gangbaren Weg befinden, dass sie da mitspielen in dem ganzen Ding. Ja. Gut, haben wir alle Klarheiten beseitigt.
Dann lege ich die Kiste mal hier vorne hin.
Dann ist ja fein.
Wenn wir ja.